Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Villa Muttermund.
Hallo, hallo. Mir ist beim Schneiden neulich aufgefallen, dass wir es immer unterschiedlich sagen. Du sagst für gewöhnlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Villa Muttermund und ich sag in der Villa Muttermund.
Aber ich habe jetzt doch ihn gesagt.
Ja, oder? Ja. Naja, aber ich meine, ist ja auch wurscht, es ist ja beides irgendwie okay. Ich finde es nur lustig, ja, dass wir immer irgendwas anderes sagen. Wir sagen immer dasselbe, aber anders. Ist uns das egal?
Ja.
Okay, gut. Ist uns egal. Willkommen zu einer neuen Folge aus oder in der Villa Muttermund. Wir sind Rothaut und Valerie, ein Mama-Tochter-Duo aus Wien. Und als Hebamme und Babyschlafberaterin sprechen wir in unserem Podcast Villa Muttermund wöchentlich über alle Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Familienleben. Ah ja, dreimal habe ich schon mit meiner Hebammenmama geboren und jetzt geht's für uns in die vierte Runde. Und auch von meiner vierten Schwangerschaft berichten wir hier wöchentlich, ehrlich und mit allen Höhen und Tiefen. Also bleib gerne dran, bis auch mein viertes Kind auf der Welt ist. Wir sitzen beisammen und plaudern mal wieder und das ist seit langer Zeit das erste Mal, weil du hattest gerade Sommerurlaub, du bist gerade 3 Wochen mit deinem Fahrrad durch Deutschland gefahren und hattest ein Zelt mit.
Ich hatte alles mit.
Naja, ich finde, du hattest nichts mit, um genau zu sein. Du hattest ein Zelt mit, einen Becher, eine Schüssel, ein Besteck, das universal verwendbar ist, so in die Art.
Ja.
Wahrscheinlich kaum gewandt.
Das stimmt.
Genau.
Also, man muss so sagen, ich habe ein Fahrrad, das schaut aus wie ein Rennrad, ist ein Gravelbike, wer sich da nicht auskennt, das heißt einfach, kann auch auf Schotterwegen fahren. Und ich habe mir gedacht, ich fahre mit einem Zelt, mit einem Schlafsack, mit einer Unterliegematte, mit Werkzeug und mit meinem Gewand quer durch Deutschland. Ja, erstens mal los und dann habe ich mir als Destination Deutschland ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, sollte irgendwas passieren, aus Deutschland komme ich wieder heim. Und ich kenne Bayern nur durchs Durchfahren durchs deutsche Eck. Ich war dort noch nie. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da gibt es so viele Seen. Mein Ziel ist es, möglichst viele Seen zu erobern, zu schauen, dass ich an jedem Abend an einem Gewässer mein Zelt aufbaue und ungefähr so um die 1000 Kilometer hinunterzuspulen.
Also möglichst viele Seen sehen, könnte man sagen, durch Deutschland radeln. Und ja, ich finde es auch so spannend, wie die Reaktion deiner 4 Kinder darauf war. Ich habe mir gedacht, ja, mach, ich kenne dich ja. Also das ist, ich weiß, sowas ist dein Traumurlaub. Da unterscheiden wir uns auch wieder ganz gravierend. Wir haben ein absoluter Albtraumurlaub. Und ich weiß aber, mein Bruder zum Beispiel, der hat sich große Sorgen um dich gemacht. Und dem hast du auch gesagt, du wirst jeden Tag ein Foto schicken, wo du kampierst, an welchem See du bist. Ja, fand ich witzig, dass ihm das so wichtig war, da zu tracken, wo du quasi bist. Ich glaube, ich bin da auch immer im Vertrauen, eben, solange du dich nicht meldest, ist alles okay. Und wenn du dich meldest, dann werden wir dich zur Not abholen, wo auch immer du bist. Aber ja, ist halt schon eine wilde Geschichte eigentlich so vom theoretischen
her. Also es war für mich schon sehr spannend, eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben zu spüren, dass ich als alte Frau gesehen werde.
Oh, okay.
So, als ob man mit 60 Jahren nicht einfach sich ein Rad nimmt und auf Tour geht, als ob man sich um mich Sorgen machen müsste.
Von den Kindern jetzt her?
Ja, von meinen, von meinen Kindern. Du und die Jüngste wart eh cool. Habe ich so das Gefühl, ihr habt es mir zugetraut. Zwei Kinder haben es mir nicht so zugetraut. Da sind immer wieder Appelle gekommen. Also ich, zum Beispiel, ich schicke ein Foto und sage, ich bin im Paddelclub in Ulm. Und ich bekomme sofort die Nachricht von deinem Bruder, darf man dort überhaupt sein Zelt hinstellen? So, als ob ich in irgendeinem Paddelclub eindringe, mein Zelt hinstelle und dort nächtige. Also,
na gut, diese Sorge finde ich völlig legitim. Also, dass du eventuell zur Not wild kampieren würdest, das traut man dir schon zu.
Nein, das würde ich deshalb nicht machen, weil bei aller Mühsal, die man ja durchaus hat, mit dem Rad unterwegs sein und sein ganzes Zeug mitschleppen, was einfach wirklich notwendig ist, ist, finde ich, auch die Dusche.
Na klar, Sanitäranlagen.
Ja, ich habe gewusst, mir ist es wichtig, an jedem Abend einen Campingplatz zu haben. Erstens, ich bin allein unterwegs, ich habe ein teures Rad mit, aber ich genieße auch eine warme Dusche. Ich genieße auch den Luxus, dass man teilweise auf Campingplätzen sich einen Morgenweckerl bestellen kann oder einen Kaffee hat. Ursprünglich hatte ich überhaupt nichts mit, bis auf meinen Universal-Löffel-Gabel-Messer. Schaut aus wie halb Löffel, halb Gabel und auf der Seite von der Gabel ist dann noch ein Zickezack-Messer. Das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Das hatte ich mit, aber ich hatte nicht einmal einen Heferl mit.
Mhm. Heferl für unsere deutschen Zuhörenden, weil die sich ja immer mehr steigern. Das ist eine Tasse. Ja. Und man muss sagen, meine Mama liebt nichts mehr als gigantische, große Heferl-Tassen. Und das ist auch was, was immer als gutes Geburtstagsgeschenk für dich geht. Jede Riesentasse, also je größer, desto besser, kaufe ich dir dann eigentlich. Und du hast irgendwann auch ein Foto geschickt von, schaut, liebe Kinder, auch hier habe ich meine große Tasse, weil du einfach dann die Müsli-Schüssel als Kaffee-Heferl verwendet hast.
Irgendwann bin ich draufgekommen, es tut mir auch sehr, sehr gut, nicht nur irgendwas zu essen, damit ich satt wäre beim Radfahren, sondern es ist Frühling und ich liebe nichts mehr als Mozzarella mit Paradeiser.
Ja. Sommer ist.
Ja, genau. Und das brauche ich.
Ja.
Was Frühling hast du gesagt? Frühling. Na, ich bin im Frühling losgefahren und im Sommer wieder angekommen.
So könnte man sagen, ja.
Also es geht darum, wenn man keinen Teller mit hat, wo bereitet man sich das Essen zu? Und dann muss man improvisieren. Und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, ich kaufe mir um 99 Cent einen Blumenübertopf.
Mhm.
Der ist 18 Gramm leicht. Ich kann dort meinen Kaffee trinken, weil da geht viel hinein. Und es ist wie ein Schüssel, in dem ich mir Mozzarella und Paradeiser machen kann. Und das habe ich dann mitgeschleppt.
Ja.
Und das habe ich dir als Foto geschickt, das ist mein Camping-Hack. Das würde ich beim nächsten Mal wieder so machen, weil Teller bringt es nicht, ein Heferl bringt es nicht, aber so etwas, was ich als alles verwenden kann, bringt es dann schon.
Eine Universalschüssel.
Genau. Ich habe vielleicht drei Dinge zu viel mitgehabt. Das war ein drittes Paar Socken, ein drittes T-Shirt und eigentlich eine Regenballerine, weil die schlussendlich so unpraktisch war, dass ich mit der nie Radfahren hätte können. Also das hätte ich zu Hause lassen
können.
Was
ist eine Regenballerine?
Ist ein Regenumhang, wo gestanden ist, das kann man beim Radfahren auch anziehen, aber es ist eigentlich völlig unsinnig, weil man ist ein riesiges Segel beim Radfahren, das irgendwo hinweht. Also das war ich schon echt nah dran, dass ich das irgendwo entsorge.
Ja. Du bist also auch bei Regen gefahren?
Ich bin auch bei Regen gefahren.
Mhm.
Das hat gar nicht so viel gemacht. Das, wo ich geschaut habe, ist, dass ich nicht bei Regen das Zelt aufstelle, weil dann ist es gleich nass, dann habe ich überhaupt nichts zum Trocken unterstellen. War schon auch am Campingplatz ein bisschen abhängig davon, dass mein Handy immer zum Aufladen war, damit ich mir die Wettervorhersage des nächsten Tages anschauen habe können und entschieden habe, fahre ich sehr in der Früh weg und baue dann schon zum Mittag trocken das Zelt auf. Und wenn es regnet, macht es nichts, dann habe ich halt einfach einen Zeltregentag. Oder fahre ich im Regen weg, pack alles sehr wasserdicht ein, komme dann am neuen Ort an, der Regen hat aufgehört und ich bin dann im Trockenen.
Oh Gott, es klingt so furchtbar. Es klingt so, als würden 16-Jährige zum ersten Mal auf ein Festival fahren. Ich glaube, ich bin im Herzen einfach immer schon viel älter auch gewesen als du. Ich würde das nie machen.
Ja, man kommt so in seine Routine. Dadurch, dass alles ja von meinen Dingen am Rad hängt. Ja, also vorne Zelt und Schlafsack und Schuhe. Dann in der Mitte Werkzeug, Zeltstangen und hinten am Sattel das Gewand und das Essen. So war ich unterwegs. Ja, das heißt, zusätzlich zu meinem Rad habe ich sicher an die 9-10 Kilo aufgeladen gehabt und das muss jeden Abend wieder herunter ins trockene Zelt und am nächsten Tag braucht man vom Aufstehen inklusive Frühstück und wieder das Rad präparieren für die nächste Etappe 1,5 Stunden.
Oh mein Gott. Und dann am Abend halt wieder abbauen.
Und am Abend ankommen, Zelt aufstellen, die Sachen trocken unterbringen, duschen gehen, das Radgewand waschen, weil Radgewand wird einfach salzig und wenn ich das den nächsten Tag anziehe, das ist wie Scheuersand und man ist aufgescheuert. Mhm. Ja. So war ich unterwegs.
Mhm. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich fand es auch witzig, dass du dann nach der ersten Nacht wieder gesagt hast, in deinem eigenen Bett hast du jetzt auch nicht gut geschlafen, weil du dich mal wieder dran gewöhnen musst. Ich will gar nicht wissen, wie du geschlafen hast. Furchtbar.
Ja, wo wir gesagt haben, was ich sozusagen alles erlebt habe, das Schlimmste ist für mich eigentlich Kälte. Die Temperatur ist in der Nacht in einigen Nächten unter 10 Grad gefallen. Das heißt, ich bin um 2 in der Nacht aufgewacht und es war so kalt und ich habe nichts mehr zum Wärmen gehabt.
Mhm.
Ja, also ich habe dann schon mehr oder weniger alles, was ich an Gewand gehabt hat, angezogen. Dann diese unnötige Regenballerine noch als dünnste Decke nochmal drüber gegeben, in der Hoffnung, irgendwann schaffe ich es wieder einzuschlafen.
Vielleicht hatte mein Bruder doch recht, dass er sich Sorgen um dich gemacht hat.
Ja, man erfriert ja nicht bei 8 Grad, aber man schlaft auch nicht gut bei 8 Grad. Also das waren für mich sehr spannende Erfahrungen.
Na, also ich finde, es passt ja auch zu dir und jedem das Seine.
Genau, jetzt sage ich noch die schönen Dinge. Dadurch, dass ich ja eh eine Frühaufsteherin bin, bin ich ja sehr, sehr oft schon vor 8 Uhr losgeradelt. Das heißt, eine wunderbare Radfahrtemperatur. Es sind noch ganz wenig Leute eigentlich unterwegs. Und wenn ich so zwischen 70 und 100 Kilometer gefahren bin, dann ist sich das meistens bis zum Mittag oder spätestens bis um 14 Uhr ausgegangen, dass ich an meinem neuen Ort war. Ja, dann habe ich ja noch viele, viele Stunden, wo ich wirklich auch in diesem Urlaub 4 Bücher auslesen konnte, wo ich mir teilweise Städte anschauen konnte. Ich habe sogar ein Geburtshaus in Ulm besucht und dann wirklich den Abend mit einer ganz lieben jungen Kollegin verbracht. Das heißt, das, was ich schon genossen habe, ist so diese Freiheit zu spüren oder auch zu spüren, das ist ein cooler Platz, da bleibe ich nicht nur eine Nacht, ich bleibe 2 oder 3 Nächte. Was finde ich auch fein ist, ist dann so im Resümee zu sehen, welcher Platz hat mir am besten gefallen. Und das Spannende, es war der Platz, wo es am ruhigsten war, einfach weil es ein autofreier Campingplatz war. Deshalb bin ich dort auch hingefahren, weil sowas hat mich angesprochen, mal sich dieses Konzept anzuschauen. Und habe dann auch mit dem Campingplatzbesitzer gesprochen, wie sie überhaupt dazu gekommen sind, so etwas zu machen. Weil ein autofreier Campingplatz schließt alle Wohnmobile oder auch alle Campingbusse aus. Und er hat erzählt, dass sie relativ viele Bäume haben auf ihrem Platz und viele sich beim Einparken auf der Plätze zwischen den Bäumen schwer getan haben. Und dann haben sie die Idee gehabt, okay, man muss das Auto vorm Campingplatz abstellen und sie hängen die Wohnwegen an ihren Traktor an und sie sozusagen
fädeln zwischen die Bäume ein
und dann ist wieder Ruhe am Campingplatz. Das heißt, sie nehmen nur Zelte und Wohnwegen. Und ja, das Konzept war genial. Es war äußerst ruhig und ich muss jetzt sagen, von der Camping-Community waren es die offensten und liebevollsten Menschen, die mir jemals begegnet sind. Jeder, der an meinem Zelt vorbeigegangen ist und dieses Rad gesehen hat, hat ja gewusst, was ich da mache. Jeder hat mich angesprochen. Aber das sind so Begegnungen, wo ich sage, würde ich Urlaub machen, dann könnte ich mir das am Waginger See vorstellen, auf diesem Campingplatz, der wirklich sehr idyllisch ist, ein sehr warmer See ist, sehr ruhig ist. Man schlaft eigentlich nächtelang nur bei Froschgequacke. Das war sicher das Geräusch, was ich in diesen Nächten am meisten gehört habe. Also schon noch sehr, sehr coole Sachen.
Na, du hast ja auch generell total geschwärmt von Bayern oder auch Deutschland. Also du hast mir schon von deiner Reise hinweg gesagt, es ist so schön, am liebsten würdest du bleiben, am liebsten würdest du auswandern. Ich fand das ist fast skurril, also das aus deinem Mund zu hören, du für mich immer so sehr österreichisch, kaum am Reisen, kaum am Fliegen, also außer an bekannte Orte und dann plötzlich total verliebt in Bayern.
In der Radfahrinfrastruktur, man muss immer sehen, aus welchem Blick ich sehe, ist Bayern genial. Es ist so sauber, es sind so schöne Ortschaften, es waren eigentlich nur positive Begegnungen, sehr viele, sehr, sehr offene Menschen, sehr vertraut, also ich habe es auch sehr genossen, dass ich mich da jetzt nicht mit der Sprache anstrengen habe müssen und hat mir schon sehr gefallen, dass ich da jetzt auch wieder eine Gegend durchaus, ja, halt im Überblick kennengelernt habe.
Es ist ja auch für mich dann immer sehr erstaunlich, dass man dann wirklich auch 3 Wochen so eine Art von Urlaub einfach durchzieht, weil du hättest ja auch jederzeit zurückkommen können. Und du bist aber dann ein bisschen früher, also wirklich so um 1-2 Tage früher daheim angekommen als geplant, weil du einfach dann zu dieser Kältewelle, die du auch erlebt hast mit viel Regen und eben kalten Nächten, auch die absolute Hitzewelle erlebt hast und dann plötzlich auch gesagt hast, es hat 37 Grad, ich springe jetzt einfach für die letzten Kilometer in den Zug.
Ja.
Und dann warst du ganz überraschend, ja, mittags an einem Tag, wo wir erst am nächsten Tag frühestens mit dir gerechnet hatten, wieder da. Und dann war es eh sehr nett, weil du dich angekündigt hast, bin um 13 Uhr wieder zu Hause, wer möchte vorbeikommen oder eben sehen wir uns, weil wir wohnen ja jetzt tatsächlich im selben Haus. Und ich war gerade Essen besorgen für mich und meine Familie und habe uns Bowls geholt und habe dich gleich angerufen, ob du auch eine magst. Und in dem Moment bist du an diesem Bowl-Laden vorbeigeradelt. Ich habe dich zwar leider nicht gesehen, aber du hast am Telefon gesagt, bist du jetzt schon dort? Weil du fährst gerade vorbei. Und wir haben uns dann zu Hause gesehen und ja, einfach mal miteinander gegessen. Und jetzt kommen wir auch das erste Mal dazu, dass du halt wirklich auch ein bisschen mehr über die Reise erzählst, weil eben neben drei Kindern, ich glaube, sie wissen viel von deiner Reise schon, aber wie es halt so ist, schaffen wir es halt oft einfach im Podcast dann in Ruhe zu reden. Also ich finde es jetzt auch nochmal schön, einen Einblick in diese Reise zu bekommen. Und ich finde, es zeigt halt wieder so, was man schaffen kann, wenn man es möchte und auch eben das Alter kein Hindernis ist. Und man muss halt sagen, dir liegt das einfach total. Du bist sehr sportlich und sehr naturbewusst und sehr abenteuerlustig. Und ich glaube, ich werde nicht mit über 60 solche Urlaube machen. Aber ich finde es genial und ich glaube, es ist auch einzigartig und deswegen haben wir auch gesagt, okay, erzähl mal da ein bisschen drüber.
Ich mache jetzt einen Schwenk dennoch auch rüber zu dem, wie es dir geht, weil das muss ich schon auch allen sagen, wenn man am Fahrrad sitzt und wenn dann ein Berg auftaucht und wenn man weiß, was man alles mitschleppt, weiß ich, es liegt an mir, strampel ich da jetzt hinauf? Wie werde ich es machen? Und du kennst mich, ich bin da durchaus eine, die auch einen sportlichen Ehrgeiz entwickelt und ich habe mir es angewöhnt, dass ich bei solchen Steigungen oder solchen Schwierigkeiten sehr, sehr viel an meine gebärenden Familien oder Frauen denke, weil die können auch nicht irgendwann während der Geburt sagen,
Pause.
Pause.
Jetzt bitte für 2 Stunden.
Pause jetzt und jetzt muss ich mich erholen, sondern es gibt einfach Situationen bei der Geburt, wo es einem wirklich keinen Spaß macht. Aber ich weiß, ich muss auf diesen Berg rauf, damit ich auf der anderen Seite wieder runterfahren kann. Und genauso ist es ja bei der Geburt. Ich kann nicht irgendwann sagen, ich höre jetzt auf. Wenn ich eine natürliche Geburt will, wenn ich mein Baby mit meiner Kraft bekommen möchte, dann kann ich auch nicht irgendwann sagen, so jetzt steige ich aus, so jetzt möchte ich aufhören. Und dieses Wissen, dass das vor allem eine mentale Arbeit ist, hilft mir auf jeden Berg hinauf. Ich habe zwar dann meine eigenen Tricks, ich fange zum Zählen an, ich schaue mir den Berg an und denke mir, okay, 100-mal reinstrampeln, dann werde ich oben sein und dann fange ich zum Zählen an. Und aber gleichzeitig habe ich im Kopf, ich schaffe das, weil ich möchte da hinauf. Wir Frauen können das. Wir Frauen können das Kraft und Energie aus uns selber produzieren, um einen wichtigen Schritt zu schaffen. Und ich möchte das deshalb so sagen, weil ich sitze dir gegenüber und ja, in diesen Wochen hat sich dein Bauch auch verändert. Also ich bin weggefahren und ja, wenn du was weiteres angehabt hast, habe ich gewusst, okay, da ist schon ein nächstes Enkelbaby drinnen, aber jetzt sehe ich es schon. Und natürlich, so wie wir es uns beide wünschen, haben wir im Spätherbst hoffentlich wieder das Geschenk, dass wir auch diesen Weg der Geburt gemeinsam gehen können. Und deshalb erzähl, wie geht's dir? Wie waren deine 3 Wochen?
Ja, weil du sagst, den Weg der Geburt gemeinsam gehen, also wirklich, wenn du da erzählst, wie du da auf den Berg raufstrampelst und wie du dich da motivieren musst und dir selber sagst, noch 100-mal in die Pedale strampeln, ich würde jederzeit lieber gebären, als mit dem Rad auf einem Berg zu fahren. Und ich möchte es aber so gern betonen, weil ich meine, dass wir unterschiedlich sind, haben wir jetzt eh gesagt, aber ich möchte es so gerne nochmal betonen, ich würde lieber gebären, als eine Bergradtour zu machen. Und für viele Frauen ist das, glaube ich, so ein echt, du würdest echt gerne nochmal gebären. Und ich möchte wirklich gerne drüber sprechen. Ja, das ist was, was ich mir tatsächlich einfach wünsche, seit ich mein drittes Kind aus dem Geburtspool gefischt habe. Da war bei mir sofort eine Welle von wow, wie genial, ich muss das nochmal erleben. Upsi, doch noch nicht fertig. Für mich war es eigentlich in dem Moment klar. Ich möchte Geburt nochmal erleben. Ich freue mich tatsächlich sehr aufs Gebären. Ich freue mich sehr auf die Geburt. Und ich habe auch schon oft diesen Satz zu Frauen gesagt und oft ist zurückgekommen, das haben sie noch nie wen sagen hören. Und das berührt mich immer aus vielerlei Gründen, weil die, die sagen, sie haben das noch nie wen sagen hören, die haben natürlich selber auch schon Geburtserfahrungen gehabt, haben selber das nicht so erfahren, haben aber auch Freundinnen, die ihnen immer was anderes erzählen, die nie sagen, ja, es war super. Und im selben Umkehrschluss fragen mich dann aber auch immer alle, also hattest du 3 leichte Geburten? Und dann habe ich immer gesagt, was heißt schon leicht? Natürlich nicht. Also Geburt ist kein Spaziergang, Punkt. Geburt ist anstrengend, Geburt ist nicht leicht. Auch meine 3 Geburten waren positive Erfahrungen, ja, aber wirklich mit Umwegen, wirklich mit Hoppalas, wirklich mit Dingen, die mich auch mental nicht losgelassen haben, manche Dinge, die ich im Nachhinein gedacht habe, boah, das hätte ich irgendwie anders angehen sollen. Also nein, leicht waren diese Geburtserfahrungen auch nicht. Aber sie waren kraftvoll und lebensverändernd für mich und positive Erfahrungen. Und das ist das, worauf wir als Frauen, glaube ich, hinschauen dürften, dass die Einstellung nie sein sollte, ich will eine leichte Geburt, weil, sorry, wird es wahrscheinlich nicht spielen. Ich will eine schmerzfreie Geburt. Wie gesagt, wer uns schon länger hört, kennt unsere Meinung. Kann man sich erarbeiten, wenn man ganz viel Erfahrung mit Hypnose hat etc. Unsere Erfahrung ist, klappt für die wenigsten gut. Und diesen Wunsch zu, das muss das fabelhafteste, wunderbarste, reibungsloseste Event sein, das wird es nicht spielen. Unserer Meinung nach wird es das nicht spielen. Das ist schon ein Abenteuer, wie auch dein gesamter Urlaub ein verrücktes Abenteuer ist. Und genauso wie es dich weiterhin dann aber hinzieht zu einem Radurlaub im nächsten Herbst, ja, wo ich mir denken würde, na jetzt entspann dich mal, jetzt bist gerade zurück von 3 Wochen Horror-Radtour, glaube ich, ist es genau dasselbe Bild, dass wenn ich sage, ja, ich kann mir vorstellen, nochmal zu gebären, ich würde mich nochmal auf diese Reise machen, dass das halt ein Abenteuer ist, wo es mich hinzieht, mehr als zu einer Radtour. Und wo auch viele den Kopf schütteln würden und sagen, hallo, du bist da schon 3-mal durchgegangen, du hast das schon 3-mal erleben müssen, entspann dich. Aber ja, ich glaube, es macht auch Mut zu hören, dass wenn man mit der richtigen mentalen Einstellung rangeht, nämlich, ja, das wird anstrengend, ja, das ist ein Berg, ja, ich muss darauf, aber ich komme wieder runter und das in einer verwandelten Form, man ist stärker nach so einem Abenteuer, genauso wie du viel gelernt hast, viel mitnehmen hast dürfen, viel Klarheit bekommen hast für dein weiteres Leben, geht's mir im Hinblick auf die Geburt auch so. Ich erwarte mir nicht, dass die leicht ist, ich erwarte mir nicht, dass es schwuppdiwupp geht, weil es halt Nummer 4 ist. Die Geburtserfahrung Nummer 3 hat mir auch gezeigt, es muss nicht zacki-zacki gehen, es kann sich auch echt zahn, es kann mühsam sein, es kann frustrierend sein, aber ich bin da jetzt schon auch mental so gewandelt, dass ich eben auch mehr weiß, auf was ich mich einlasse, dass ich da mit einer größeren Offenheit vielleicht noch drangehe und weiß, solange ich mich gut unterstützt fühle und solange mein Baby natürlich alles gut ist, solange es mir gut geht, werde ich auf der anderen Seite stärker und weiser hervortreten. Und das habe ich auch jetzt nochmal mehr lernen dürfen durch diese harte, harte Phase meines Lebens, die ich jetzt im Jahr 2026 erleben durfte, dass ich auch durch diese Krise mich durchgekämpft habe und wirklich auch ja mit Geduld da warten musste, bis mir besser geht, mit sämtlichen Mitteln, die ich mir beschaffen konnte, mir geholfen habe, dass ich da wieder gut auf der anderen Seite rausgehe. Und auch das war eine harte Geburt. Und ja, würde ich ehrlicherweise auch gebären nochmal vorziehen, als so eine psychische Krise nochmal erleben zu müssen. Aber es hat mir auch wieder gezeigt, ja, wenn man diesen Berg erklimmt und eben aus dieser harten Zeit wieder rauskommt, dann scheint auch wieder die Sonne. Und ich glaube, das sind jetzt gerade mit deiner Radreise, meiner psychischen Krise und dieser Geburt, die vor mir steht, so viele Parallelen, die sich so schön in Worte fassen lassen eben. Das ist alles, gehört zu unserem Frauenleben dazu. Das ist das Leben, wie es spielt. Und wenn man eben mit dieser Einstellung rangeht, dass Berge sind, die man erklimmen muss, weil sie einem einfach vor die Füße geworfen werden oder man hat sich auch entschieden, Kinder zu kriegen. Also ja, man muss sie gebären. Es ist halt so. Und auch egal, für welchen Weg man sich entscheidet. Ja, ich denke mir auch, ein Wunschkaiserschnitt ist genauso ein Berg, den man erklimmen muss. Auch das ist nicht zacki, zacki, Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist oft der härtere Weg. Da ist dann auch viel Regeneration. Da sind auch harte Zeiten. Da geht es einem auch nicht gut. Und wenn man aber weiß, ich tue da alles dran, dass ich da aber wieder gut rauskomme, dass ich mich gut unterstützen lasse, dass ich auch da schaue, was hilft mir denn da, dann kommt man als stärkere Frau hoffentlich wieder auf die Sonnenseite. Ich glaube, das ist ganz wichtig, egal ob man jetzt schwanger ist gerade oder nicht, auch mit diesem Bild durchs Leben zu gehen. So ja, es werden Hürden kommen und man darf Vertrauen in sich haben, dass man es gut meistert. Und wenn man dieses Vertrauen nicht spürt, dann darf man sich damit befassen. Wie kann man es denn schaffen? Wo findet man diese Kraftquelle? Was halt wirklich auch zu sowohl Bergtouren als auch Geburt gehört, ist halt für uns auch ganz klar die Vorbereitung. Du bist da nicht unvorbereitet reingegangen. Du hast dir genau überlegt, was für Hilfsmittel brauchst du mit? Wie kannst du es reduzieren auf das, was wirklich hilft? Wie kannst du nicht sämtliche Dinge, die es gibt, noch mitschleppen? Weil auch das ist beim Thema Geburt so ein Thema. Man kann sich unendlich Quellen reinziehen. Man kann sich unendlich Dinge suchen, die dann vielleicht funktionieren oder eh nicht funktionieren. Oder sich noch die 10. Meinung dazu anhören, wie Geburt sein wird. Im Grunde sucht euch da wirklich eine Quelle, der ihr vertraut, wo ihr euch gut vorbereiten könnt, damit ihr wirklich mit den minimalen, aber sehr hilfreichen Hilfsmitteln in eure Geburt startet. Und ja klar, wie bei einer Bergtour, wo man aufs Navi vertrauen muss, ist es auch so, dass man bei der Geburt reinstartet und auf den Körper vertrauen muss. Und das heißt nicht, dass immer alles reibungslos ist, aber ihr könnt im Vorfeld mit einer guten Vorbereitung euer Möglichstes dafür tun. Und wir legen euch, haben wir eh schon lange nicht, aber jetzt wird es natürlich auch Richtung Geburt wieder da intensiver darum gehen, dass wir einfach einen Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs erstellt haben, der einfach gut ist. Also ich sage es jetzt einfach mal frei heraus, das Feedback ist ein Wahnsinn. Die Frauen gebären wunderbar mit diesem Kurs. Er hilft ihnen einfach so schön. Ich habe jetzt wieder ein Feedback bekommen, dass die Atemtechnik, die wir gelernt haben, allein das schon so geholfen hat einfach. Und das erfreut uns jedes Mal aufs Neue. Und wir wünschen uns wirklich, dass das noch mehr Frauen erreicht, die wirklich sagen, ja, ich vertraue da darauf, dass ich das kann. Natürlich bereite ich mich dennoch vor, ich hole mir meine Hilfsmittel und dann habe ich Mut und gehe in dieses Projekt hinein und weiß, ich komme als stärkere Frau wieder hinten raus. Und ich glaube, deswegen braucht es auch eben keine Illusionen von wegen, wie schaffe ich, dass es magisch easy peasy lemon squeezy wird. Das wird es nicht. Das traue ich mich einfach so sagen, das wird es einfach nicht. Aber es kann gut werden und es kann positiv werden. Und es ist ein Abenteuer wie eine Bergtour und wir möchten trotzdem jetzt nochmal einladen, euch das anzuschauen. Die Seite des Geburtsvorbereitungs-Online-Kurses ist www.villamuttermund.com. Schaut da gerne rein. Ihr findet alle Infos in den Shownotes. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Je näher ich zu meiner Geburt hingehe, also noch fühle ich ja das Thema selber nicht, muss man sagen. Ich bin auch noch weit entfernt von der Geburt. Jetzt gerade optimiere ich die Wohnung wie eine Irre. Aber es wird Richtung Geburt gehen und dann weiß ich, bereite ich mich selber mit diesem Kurs vor.
Und zwar nicht nur selber, sondern auch mit deinem Mann.
Ja, weil absolut.
Auf das freue ich mich schon, auch dann von dir und von ihm das Echo zu haben, wie für euch jetzt, obwohl du diesen Kurs mitgestaltet hast, aber dein Mann eben nicht. Also wie für euch auch als Paar die Vorbereitung ist.
Als wir den Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs gedreht haben und ich ihn dann geschnitten und produziert habe, war mir auch klar, ich muss eigentlich nochmal schwanger werden, um den selber auch mit meinem Mann anzuschauen, um da auch das direkte Feedback zu bekommen. Er hat tatsächlich nichts davon noch gesehen. Also der ist einfach sehr umfangreich und der hat jetzt in die Videos mal reingeschnuppert, damals vor fast 2 Jahren. Aber natürlich wird das auch was ganz was Neues sein und ich bin da sehr gespannt, was er dazu sagt. Und auch er hat dann zum 4. Mal eine Geburt begleitet. Auch er war zum 4. Mal dabei. Auch er ist keiner, der Geburt sauleiwand findet. Also er hätte am liebsten, wir könnten uns das sparen, einfach damit er weiß, ich bin sicher, das Baby ist sicher da. Das heißt, er ist jetzt kein Geburtenfan. Auf jeden Fall nicht. Er ist ganz dafür, dass wir die Babys zu Hause bekommen. Er ist ganz glücklich gewesen mit den Endergebnissen quasi, aber er ist jetzt sicher keiner, der auf die Geburt hinfiebert, aber ich bin sehr gespannt, was das eben mit ihm macht, wenn er aber durch diesen Kurs nochmal mehr Wissen erlangt, nochmal mehr Vertrauen erlangt und ob das nicht auch ein bisschen Neugierde und Motivation für ihn bringt und auch noch einmal mehr Aufgaben für ihn, dass wir nochmal mehr in die Kommunikation gehen, was mir helfen würde, weil auch das war jetzt nicht Fokus in unseren Schwangerschaften, ihn vorzubereiten, wie er mich wirklich unterstützen kann und auch da nochmal in die Kommunikation mit ihm zu treten und das so ein letztes Mal nochmal richtig auszukosten. Ich schätze mal, es ist unser letztes Baby und ja, da wirklich dann nochmal da auch in den Genuss zu gehen, darauf freue ich mich extrem. Und ich genieße eben Schwangerschaften und Geburten sehr, auch die Vorbereitung darauf und ich hoffe, ihn da wirklich ins Boot zu holen und das einfach nochmal als ganz spannendes Abenteuer für uns zu erleben.
Und dann heißt es aber auch, diesen Mut zu haben, das anzunehmen, was da kommt. Und wo es aber dann wieder daran liegt, was machen wir mit dieser neuen Situation, die auftaucht? Was machen wir mit dem, dass da ein Wunschbaby bei dir jetzt unterwegs ist und plötzlich geht's dir gar nicht gut?
Mhm.
Ja? Mit dem hast du nie gerechnet. Mhm. Niemand in deiner Umgebung hat damit gerechnet. Ich glaube, es haben einige gerechnet, dass vielleicht da jetzt noch ein viertes Baby kommen darf, aber niemand hat damit gerechnet, dass du dann nicht voll Freude gleich herumspringst.
Mhm.
Ja? Und für mich war es, ich habe mir eine wunderbare Strecke ausgesucht. Ich gebe immer dann ein möglichst wenig Höhenmeter. Und dann war das die zachste Tour teilweise des Urlaubs, weil mich hat dieses depperte Navi einen halben See entlang zu Fuß gehen lassen über den Weg, der mit dem Fahrrad nicht befahrbar war.
Mhm.
Da waren ununterbrochen 10, 15 Zentimeter große Wurzeln. Das heißt, ich habe innerlich sehr wohl geflucht, weil ich gewusst habe, okay, ich muss jetzt noch eine Dreiviertelstunde dieses Rad mehr oder weniger durch einen unbezwingbaren Wald schieben, tragen, heben. Ja, aber ich habe mich trotzdem nicht hingesetzt und habe zum Weinen angefangen und ich habe versucht, einfach das Beste draus zu machen, habe innerlich das Navi verflucht und habe gewusst, Schritt für Schritt gehe ich weiter, weil es ist die einzige Chance, dass ich irgendwann an diesem Abend zu meinem Campingplatz komme.
Oh Gott.
Ja, für dich wieder furchtbar und für mich wieder, es passieren im Leben Dinge und ich habe immer die Entscheidung, brauche ich Hilfe?
Mhm.
Schaffe ich es allein? Und wenn ich es allein schaffe, ja, dann lasse ich den Kopf nicht hängen, weil was kann schlimmstenfalls passieren? Dass ich nicht um 2 am Nachmittag an meinem Platz bin, sondern erst um 3.
Mhm.
Und genauso war es. Schlimmer kann es nicht werden.
Ich finde es auch gerade schön, dass ich das Gefühl habe, du bist mir 25 Lebensjahre voraus. Stimmt das?
Bist du mir 25 Lebensjahre voraus?
Du bist mir 25 Lebensjahre voraus und ich glaube, ich bin jetzt auch schon groß im Wachstum drinnen, dass ich das auch so spüren kann. Und trotzdem wünsche ich mir, wenn ich dann 60 bin, dass ich dann noch mehr psychisch gefestigt bin, dass ich eben dann solche Krisensituationen wie ja, einen stundenlangen Umweg gehen müssen oder sowas mit Leichtigkeit nehmen. Und das ist was, was ich und sowohl auch mein Mann und sicher auch meine Kinder extrem genießen, dass eben du eine Frau bist. Eben, da ist alles nicht so wild. Und ich glaube, das haben viele nicht so in sich. Darf aber auch ein Wachstum sein, weil ich weiß, ich bin auch jetzt nicht eine, die das von Natur aus vielleicht in sich hatte, aber ich lerne da ganz stark von dir und sicher auch durch diesen Podcast und durch die Kinder und die Geburten dieses es ist alles nicht so wild. Ich finde das so, jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe ein Bild jetzt neulich gefunden von meiner Mittleren, weil ich gerade für die Geburtstage meiner zwei großen Jungs ein Bilderbuch ihres ersten Lebensjahres mache. Die haben jetzt im Juli und August Geburtstag. Und dem Mini habe ich das damals gemacht, so ein sehr süßes Bilderbuch einfach mit dicken Seiten.
Mhm.
Und jetzt habe ich, als der Mini sehr krank war, mit ihm Fotos seiner Brüder rausgesucht, als die halt von 0 bis 1 Jahr alt waren. Und da hat er einen Body an, mein Mittlerer, und auf dem steht drauf, alles nicht so wild. Und ich habe mir gedacht, er hat das so in sich und er hat das so von dir geerbt. Und ich glaube, ich habe es nicht so von dir geerbt, aber ich lerne es so von dir. Und ist eine Qualität aber, die ich so stark auch in die Familie einbringen möchte, weil ich finde, das entlastet extrem viel, wenn man einfach auch den Kindern vorlebt. Es ist alles nicht so wild. Solange es uns gut geht, kommt man irgendwie ans andere Ziel. Und ja, ich glaube, das hilft schon auch einigen da draußen und deswegen sprechen wir drüber. Und ich denke mir, nicht nur ich habe eine arge Krise erlebt, sondern du auch. Mhm. Und auch dieser Urlaub, auf den du dich jetzt machen musstest, war ja alles andere als geplant. Es war eigentlich ein völlig anderer Urlaub in diesem Juni für dich geplant. Du wolltest deine freie Zeit ganz anders verbringen. Aber aufgrund deiner Trennung warst du plötzlich auf dich allein gestellt und hast dich sicher auch mal orientieren müssen, was mache ich jetzt mit 3 Wochen Urlaub, wo keins meiner Kinder jetzt mit mir fahren kann, wo spontan keine Freundin fahren will, beziehungsweise bist auch nicht so der Typ, glaube ich, der dann einfach sagt, na, ich mache da 3 Wochen Städtetrip mit einer Freundin, gar nicht. Und da musstest du dich sicher auch einfach mal orientieren, was mache ich jetzt mit meiner Zeit und hast dich einfach alleine auf den Weg gemacht.
Das stimmt. Und weil du das jetzt zuerst gesprochen hast, welche Zuversicht ich ins Leben habe und auch in die Kraft und auch in, ja, eigentlich alles ist schaffbar. Aber wo ich es am stärksten spüre, ist mit deinem Mann, mit meinem Schwiegersohn. Weil er kommt aus einer ganz anderen Ecke und ich habe aber jetzt durch dieses Generationenhaus auch die Chance, mit ihm Dinge aufzubauen, zum Beispiel. Ja, also eine Schwimmbadabdeckung. Ja. Und ich sehe, von welch anderen Seiten wir uns da herantasten. Weil diese Konstruktionszeichnungen, die sind nicht immer ganz korrekt. Aber ich bin der Typ, wenn es ein Loch für eine Schraube gibt, dann wird es diese sein. Auch wenn es in der Konstruktionszeichnung völlig woanders ist.
Mhm.
Und sein Ansatz ist einfach ein anderer. Auf der Zeichnung ist dieses Loch woanders. Dieses Loch gibt es nicht. Wir haben was falsch gemacht.
Mhm.
Wir müssen wieder alles abbauen. So geht das nicht. Ja. Und was ich aber schon schön finde, ist, ich weiß nicht, ob er es freiwillig macht, aber schlussendlich lässt er sich meistens jetzt schon von mir überzeugen. Wir machen das jetzt einfach so. Wir probieren das, weil es gibt kein anderes.
Mhm. Als wüsste ich es nicht genau, als hätte ich nicht jetzt seit 17 gemeinsamen Jahren mit ihm schon das ein oder andere Möbel aufgebaut. Das ist ein ganz anderer Zugang und das ist einer, der völlig konträr ist zu deinem. Und was wirklich immer eher ist, oh Gott, es ist ganz schrecklich, jetzt dieses Möbelstück aufzubauen. Es ist ganz falsch. Ja, wir haben auch viel oft falsch gemacht, eh klar. Aber er hat sicher nicht dieses, oh, es ist nicht so wild. Ja, beziehungsweise er ist schon so lange auch in deinem Leben, dass er da auch sehr viel wachsen durfte und das auch sehr bewundert eben, dass man auch das Leben so führen kann in ein bisschen mehr Leichtigkeit und in ein bisschen weniger Ernsthaftigkeit.
Also ich habe wenigstens das Gefühl jetzt schon von ihm bekommen, dass er gern mit mir Dinge aufbaut.
Ja, natürlich. Jeder baut gern mit dir Dinge auf.
Weil er weiß, wir werden das schaffen.
Ja, natürlich.
Das war dann schon so, dass ich das Gefühl gehabt habe, wir haben das echt im Teamwork geschafft. Ich vielleicht mit der positiven Art, er mit seiner Muskelkraft, dieses Gefühl auch zu haben als ein gutes Team.
Mhm. Na, es ist auch was, was kein Geheimnis ist. Also es ist wirklich ein offenes Thema, dass er sicher weniger krisenfest ist und wir das beide sehr an dir schätzen, dass du sehr krisenfest bist. Und er ist auch sehr dankbar, dass du jetzt in meiner Nähe bist, weil ich habe ja doch auch immer so wie du den Antrieb, man packt Dinge an. Und im Moment habe ich auch ein ganz, ganz hardcore Schwangerschaftsgelüste. Und zwar ist das Renovieren.
Nestbauen und Renovieren.
Ich bin in der Hälfte meiner Schwangerschaft und ich bin ein bisschen verrückt unterwegs. Also ich sehe das selber so, also völlig objektiv ist es ein bisschen verrückt, was ich jetzt gerade mir einbilde zu tun. Ich kann aber nicht anders. Ich habe sofort einen Optimierungstrieb bekommen, weil einfach auch durch dieses vierte Baby, durch deine Trennung, dadurch, dass du in unser Haus gezogen bist, sich für uns auch sehr viel gesettelt hat von wegen, okay, also zumindest für die nächste Zeit bleiben wir in dieser Wohnung. Und die letzten 4-5 Jahre war diese Wohnung eine Übergangswohnung für mich. Mhm. Und ja, wir sind eingezogen und haben es uns ganz nett gemacht, aber im minimalsten Aufwand. Und eigentlich habe ich mich nie wirklich so wohl gefühlt, weil halt wir einfach alles gelassen haben, wie es aus meiner Kindheit war. Also wir haben die Lampen nicht getauscht, wir haben die Sessel beibehalten etc. Und nichts davon entspricht jetzt meiner Ästhetik. Ist halt einfach so, wie es halt oft ist, wahrscheinlich im Elternhaus. Dass man da in eine andere Richtung einfach sich gewachsen hat vom Geschmack her. Und jetzt habe ich so gemerkt, okay, wir setteln gerade. Und das muss halt jetzt auch einfach sehr nett werden, bevor das Baby da ist. Das heißt, ich habe sofort angefangen, im Kinderzimmer umzudenken, wie kann man es optimieren. War ganz klar, die eine Kommode muss jetzt in unser Elternschlafzimmer, weil da kommt ja die Babykleidung wieder rein. Dafür muss der Mini seine Kleidung ins Kinderzimmer kriegen, obwohl er noch bei uns im Schlafzimmer schläft. Aber der Kleiderschrank kann einfach neben den Kleiderschrank der großen Brüder. Und ich war sehr froh einfach, dass bei dieser argen Umräumaktion ganz klar war, ich frage dich, hast du Lust und Zeit? Die Antwort ist ein inbrünstiges Ja. Und wir haben einen Nachmittag herumgeschoben und das eben auch in einem komm, wir probieren es jetzt einfach mal so hinzuschieben und wenn es uns nicht taugt, ändern wir es wieder. In einer völligen Leichtigkeit, wo mein Mann, wenn ich ihm sagen würde, du, ich möchte das Kastl verschieben, er mal stöhnt, na wirklich, also muss das sein oder passt es nicht eh so, wie es ist? Die Antwort ist nein, es passt nicht so, wie es ist, ich brauche das jetzt anders. Und das ist schon sehr angenehm und ich weiß auch, dass ich diverse Lampen tauschen möchte. Ich weiß, ich bin keine gute Lampentauscherin, ich bin keine technikaffine, elektroaffine Person, aber ich kenne da eine, die das ist und das ist sicher nicht mein Mann, sondern auf jeden Fall du. Und ich weiß einfach, für solche Projekte frage ich dich und es wird in kürzester Zeit in Leichtigkeit, vielleicht im Pfusch, aber das liegt uns beiden, gehen. Aber ich frage sicher nicht meinen Mann, der dann die Krise kriegt. Weil dann die Anleitung der Lampe doch nicht richtig gezeichnet ist.
Ich habe auch so gern Ja gesagt, weil wir da, glaube ich, den gleichen Ansatz haben. Also wir haben beide nicht den Ansatz, bevor wir ein Zimmer umstellen, wird alles ausgeräumt, damit wir dann viel Platz haben. Nein, wir stellen ein Zimmer um, wo alle Kästen, alle Betten, alle Teppiche, alle Spielzeug im Zimmer bleibt, ja, und schaffen es dennoch.
Ja, wir schaffen zuerst mal eine Menge Chaos, das schaffen wir gut.
Ja.
Und das wird halt dann Schritt für Schritt beseitigt. Genau. Aber das allein wird meinem Mann schon die innerliche Krise.
Er war ja auch an diesem Nachmittag vor Ort und hat immer wieder mal uns bei schweren Dingen geholfen und ist dann ganz schnell wieder hinausgegangen. Und ja, ich glaube, er hat innerlich so den Kopf geschüttelt, was wir da schon wieder machen.
Ja.
Ich bin aber auch sicher, dass jetzt im Nachhinein genauso ja, den Erfolg sieht, ja, weil
natürlich,
wir haben aus einem Kinderzimmer, das natürlich auch super war, es aber irsinnig optimiert.
Ja, genau. Ich liebe das Wort optimieren gerade, weil es geht hier ja eben nicht darum, dass alles perfekt ist oder dass ich es mir wirklich so mache, wie ich es mir träume, sondern einfach um dieses, wie kann ich es optimieren, dass ich es einfach nochmal netter finde, ja, dass es nochmal toller ist. Und das macht mir halt großen Spaß und ich kann mich auch hier nicht erwehren. Ich muss gerade optimieren, ich mache es gern, es macht mir total viel Spaß. Ich muss auch sagen, wir haben einfach sehr viele noch weiße IKEA-Möbel, die wir entweder aus anderen Wohnungen übernommen haben oder secondhand gekauft haben vor eben 17 Jahren. Und daraus bin ich einfach auch rausgewachsen. Mhm. Ich kann diese ganzen IKEA-Weißmöbel nicht mehr sehen. Ich helfe mir halt jetzt mit Farbe. Ich muss jetzt auch nicht alles neu kaufen, muss ich auch nicht. Aber ich mache es mir einfach schön mit dem, was ich habe und was ich kann. Und was ich nicht alleine schaffe, da hole ich halt dich ins Boot, weil ich weiß ja, dann schaffen wir es auf jeden Fall. Und na, mir macht das großen Spaß. Und ja, unsere Wohnung ist deshalb ein bisschen chaotischer und ständig hole ich irgendeinen neuen Teppich und der liegt dann halt zusammengerollt mal in der Ecke, bis ich es schaffe. Aber ja, es ist jetzt ein Work in Progress, aber es ist mein Sommervorhaben, dass ich da wirklich jetzt noch im zweiten Trimester dieser Schwangerschaft es mir so nett macht, dass ich weiß, bei dieser Hausgeburt fühle ich mich ganz wohlig, dieses Baby hier willkommen zu heißen in einer Wohnung, die mir noch besser gefällt und wo ich weiß, auch das ist übergangsweise, irgendwann gehört diese Wohnung saniert, die ist einfach abgelebt von dir, deiner Familie mit 4 Kindern und jetzt mir, meiner Familie mit 3 Kindern. Die wird saniert werden müssen, das muss jetzt nicht jetzt passieren, aber ich bin da im Optimierungsmodus. Und auch das ist eben so eine Hauruck-Aktion, wo es sicher Nerven braucht, aber ja, da merke ich einfach auch, wir zwei, da sind wir einfach ein Team und ja, das macht Spaß. Und wie sind wir darauf eigentlich gekommen? Keine Ahnung.
Wir haben
ist jetzt rund, wenn wir aufhören?
In einer gewissen Form schon. Vielleicht das Resümee so herauskommen könnte, ist, man kann viel schaffen, man muss mutig sein, man muss es wollen, man muss an sich glauben.
Und das bei Bergtouren, Geburten und Renovierungsprojekten.
Optimierungsprojekten.
Und wie gesagt, ist mir wesentlich lieber, als eine Bergtour zu planen. Aber so ist jeder anders und deswegen lassen wir diese bunte Folge, die jetzt in so viele verschiedene Richtungen abgezweigt ist, aber die irgendwie harmonisch eben zusammenpassen. Und deswegen war uns so wichtig, dass so rauszugeben und hoffen, es bestärkt die ein oder andere Schwangere oder es war für die ein oder andere Zuhörende, den ein oder anderen Zuhörenden interessant oder lustig oder was auch immer ihr aus unserem Podcast mitnehmt. Sagt uns das auch gerne, ihr könnt uns gerne Feedback da lassen, entweder direkt auf Spotify oder YouTube oder auf irgendeinem anderen Kanal, auf dem ihr uns hört. Schreibt uns auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns immer über Kontakt mit euch und wir wünschen euch alles Liebe aus der Villa Muttermund.
Diesmal aus der Villa Muttermund.
Aus der Villa Muttermund. Na, da geht ja auch nur aus der Villa Muttermund.
Stimmt.
Stimmt.
Und tschüss.
Baba. Danke, dass du heute zugehört hast. Und wenn du mehr von uns sehen möchtest, auf Instagram leben wir die Themen aus dem Podcast weiter. Gedanken, Hintergründe und echte Momente aus unserem Leben. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere gerne unseren Newsletter. Dort erfährst du als erste von neuen Episoden, besonderen Projekten und bekommst Einblicke, die wir nur mit unserer Newsletter-Community teilen. Falls du unsere Arbeit unterstützen möchtest, dieser Podcast entsteht mit viel Herz, Zeit und echter Leidenschaft. Über unseren Buy Me a Coffee-Link kannst du uns auf einen virtuellen Kaffee einladen und dazu beitragen, dass wir auch weiterhin Folgen für euch aufnehmen können. Und falls du gerade schwanger bist und dich fragst, wie du dich wirklich gut auf deine Geburt vorbereiten kannst, wir haben genau das Richtige für dich. Unsere Villa Muttermund-Methode ist unser Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs, der dich mit echtem Wissen, konkreten Hilfsmitteln und tiefem Vertrauen in deinen Körper begleitet. Die Videos haben wir mit viel Liebe für dich aufgenommen und das Feedback der Frauen, die mit dem Kurs geboren haben, ist wirklich wunderbar. Einmal im Monat findet außerdem unser Geschwisterkurs im Geburtshaus statt, in dem ich alle zukünftigen Geschwisterchen auf die Ankunft ihres Babys vorbereite. Und wer Unterstützung beim Thema Babyschlaf oder Stillen, Beikost etc. braucht, unsere Babyschlafberatung und die Stillgruppe für daheim, die wöchentlich via Zoom stattfindet, sind genau dafür da. Alle Infos zu unseren Angeboten findest du auf www.villamuttermund.at oder auch hier in den Shownotes. Alles Liebe aus der Villa Muttermund und bis zum nächsten Mal, Rotraud und Valerie.